Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Keine Sorge, Sie müssen keine Liegestütz machen, während Sie heute unsere Sendung hören, obwohl unserem Gast das bestimmt gefallen würde. Die Boulevardpresse nennt ihn gerne Deutschlands Fitnessguru. Dabei ist der Mann natürlich gar kein Guru, sondern ein ganz seriöser Wissenschaftler. Heute bei uns zu Gast Deutschlands bekanntester Sportwissenschaftler, Professor Ingo Frohbösel. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Wie viel Liegestütz schaffen Sie so?
Ich habe es noch nie auf extrem natürlich gemacht, aber ich mache natürlich in meinem Training immer so ein bisschen Ganzkörpertrainingsübungen nach dem Laufen, weil ich ja regelmäßig laufe. Und da bewege ich mich immer so zwischen 30 und 40 Liegestütze und das reicht.
Ordentlich. Klimmzüge?
Ja, Klimmzüge schaffe ich nicht mehr so viel. Also ich würde sagen, wenn ich zwischen 3 und 5, dann ist das schon viel für mich.
Ingo Frohbösel leitet an der Sportschule Köln zum Beispiel das Institut für Rehabilitation und das Zentrum für Gesundheit durch Sport und Bewegung. Schon daran sieht man, welche Themen ihm wichtig sind. Das heißt also, wenn es jetzt nach Ihnen geht, sollten unsere Hörerinnen und Hörer am besten nicht 2 Stunden lang auf dem Sofa sitzen bleiben, wenn sie die Sendung hören, sondern aufstehen zwischendurch?
Ja, würde ich mir natürlich wünschen. Wir sollten sowieso alle, da wir ja lange Sitzzeiten haben, stündliche Unterbrechungen der Inaktivität haben. Das heißt, immer so ein bisschen den Stoffwechsel aktivieren, weil wir merken es ja alle, so nach einer Stunde fällt alles ins Koma. Wir schaffen es noch gerade, unser Gehirn zu versorgen. Das sollte anders sein.
Hoffentlich nicht um diese Zeit. Und Radio hören kann man auch im Stehen. Also Sie merken, Ingo Frohbösel will uns fit machen. Mit seinem Buch zum Beispiel, da gucken wir gleich mal rein.
HR1, genau meins.
Diesem Professor kann man jetzt wirklich nicht vorwürfen, dass er wissenschaftlich abgehoben sei. Das Buch von Ingo Frohböse hat den vielversprechenden Titel Die Beauty-Fitness-Formel Tag für Tag besser aussehen mit dem Stoffwechselprogramm. Das schreit natürlich geradezu nach einem Selbstversuch. Es gibt keine Vorher-Nachher-Fotos, aber ich habe es mal 3 Wochen ausprobiert in den letzten Wochen. Und wir gehen es mal durch. Also gemessen an den großen Versprechen, das Sie da machen, sind es ziemlich simple Tricks. Erste habe ich auch gemacht, jeden Morgen vor dem Aufstehen ein Glas warmes Wasser trinken. Habe ich gemacht, tut nicht weh, kein Problem. Was soll das bringen?
Ja, natürlich, wir müssen mal überlegen, dass wir gerade, wenn wir nachts wenig trinken, ist ja in der Regel so, mindestens ungefähr 1 Liter verlieren durch Verdunstung, durch Wegatmen. Und wenn es dann in heißen Nächten sogar noch ein bisschen mehr ist, kann es bis zu 2 Liter sein. Aber in der Nacht wird der Körper ja zur Baustelle, da wird umgebaut und restauriert und repariert. Und dementsprechend, das erkennen wir ja spätestens am Urin, der ist ja morgens relativ trüb, erkennen wir, dass viele Abfallprodukte im Körper sind. Und genau deswegen, die sollen relativ schnell aus dem Körper heraus, beginnen wir also den Tag mit einem großen Glas Wasser. Erstens, um das Wasserdefizit zu bekämpfen, was wir alle haben. Da reicht kein Espresso aus, das ist viel zu wenig.
Das ist mein Fehler, ja.
Und zum Zweiten natürlich, um reinigend zu wirken, um eben die Abfallprodukte der Nacht schnell aus dem Körper zu bekommen, um Frische wiederherzustellen.
Warum ist dann warm besser als frisch aus dem Kühlschrank?
Ja, Sie können sich ja vorstellen, wir essen ja nichts in der Nacht und dementsprechend ist der Magen- und Darmbereich morgens geleert. Und wenn wir etwas Kaltes trinken, dann hat das wirklich einen doch sehr durchgreifenden Effekt und dementsprechend heißt das, warmes Wasser ist viel verträglicher. Der Körper hat ja eine Temperatur von gut 36 Grad und dementsprechend heißt das, warm ist eher verträglich als kalt.
Der zweite Tipp, den Sie dann geben, ist, da machen Sie sich nicht beliebt, es klingt eher nach Wehrsportgruppe, jeden Morgen 1 Minute eiskalt duschen.
Ja, das hängt damit zusammen, dass wir erstens wach werden wollen und wir wissen ja, dass der innere Schweinehund uns ziemlich lange im Bett festhält. Und wenn ich dann natürlich ein wenig Frische erfahre, und das macht das kalte Wasser, ist das eine. Aber das Zweite, es weckt also die Geister. Aber das Zweite ist, dass das Immunsystem stimuliert wird. Und das Immunsystem ist ja unser Abwehr für all das, was so kreucht und fleucht. Und wir haben ja dann, wenn wir rausgehen, viele Umweltbelastungen natürlich zu ertragen. Und je besser unser Immunsystem gewappnet ist, es hat dann eine höhere Qualität und eine höhere Quantität. Also wir haben mehr Polizisten und bessere Einsatzkommandos. Und wenn diese unterwegs sind, bin ich besser geschützt gegen das, was da draußen vorgeht. Heißt also, stimulieren wir das Immunsystem und viel weniger Sorgen haben wir dann, dass wir krank werden.
Ich habe erst gemütlich warm geduscht zum Wachwerden und am Schluss habe ich ganz eiskalt gedreht. Bringt das nichts?
Ja, doch, Sie haben sich natürlich selber ein bisschen bedroht, aber grundsätzlich ja. Ich fange auch so ein bisschen lauwarm immer an.
Aha.
Ja, okay. Ich bin auch kein Warmduscher, aber ein Lauwarmduscher, so kann man es sagen. Und dann drehe ich nach hinten auch etwas mehr. Also eiskalt schaffe ich gerade in den Wintermonaten auch nicht. In den Sommermonaten nach heißer Nacht tut mir das ganz gut.
Der dritte Tipp, auch naheliegend, weniger Zucker, weniger Alkohol, habe ich auch gemacht. Mhm. Auf Alkohol verzichten gar kein Problem für mich, aber der Zucker, das ist mir schwer gefallen. Ich habe festgestellt, ich bin schokoladensüchtig.
Ich glaube das auch und das unterschätzen wirklich viele. Wir haben ja unseren Süßrezeptor und der Süßrezeptor sitzt ja genau vorne auf der Zungenspitze. Und deswegen erkennt man schon, der ist so wichtig, dass alles, was in den Mund hereinkommt, sofort getestet wird, ist da Zucker drin oder nicht. Weil das Gehirn braucht zum Beispiel relativ viel Zucker, weil es natürlich ganz schnelle Energie braucht. Deswegen funktioniert es mit dem Schokolädchen auch so gut, weil das Gehirn dann so zufriedengestellt wird. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, leider nehmen wir einfach zu viel. Es spricht nichts dagegen, mal ein Schokolädchen ein Stückchen zu essen. Aber da wir ja ständig Zucker zu uns nehmen, auch versteckter Zucker insbesondere, der von der Industrie ja überall beigemischt wird als Geschmacksverstärker, das macht das Problem. Und dementsprechend heißt das für mich absolut nicht Zuckerverzicht, aber Zuckerkontrolle ist das, was ich meine.
Und das fällt mir schwer, muss ich gestehen. Manchmal wache ich nachts auf und nehme ein Stück Schokolade, schlafe weiter.
Nein. Ja gut, das ist natürlich schon wirklich eine gewisse Form der Sucht und Abhängigkeit. Wir haben den Körper ja auch verzogen damit. Das heißt, er hat sich ja daran gewöhnt, immer regelmäßig seine Zuckerportion zu bekommen. Man kann aber auch den umgekehrten Weg wieder gehen. Man kann ihn auch entwöhnen. Und dann werden Sie merken, dass zum Beispiel die richtig süße Schokolade Ihnen irgendwann gar nicht mehr so richtig schmecken wird, sondern dann die höhere Qualität, zum Beispiel diejenige, die ein bisschen dunkler ist. Das ist die richtige Schokolade. Die Qualität ist mir viel wichtiger. Das heißt also hier Zucker raus und dann können Sie beim Schokolädchen auch bleiben, allerdings wenn die Qualität stimmt.
Und das ist so ein Punkt, wo ich tatsächlich eine Veränderung festgestellt habe. Nachdem ich das ein paar Tagen gemacht habe, hatte ich keine Pickel mehr.
Das Hautbild ist immer Spiegelbild unserer Verdauung, unserer Verarbeitung, unserer Verstoffwechslung. Und wir haben ja auch, mein Buch heißt ja nicht umsonst, dass der Stoffwechsel im Mittelpunkt steht. Und gerade wenn man erkennt, unsere Haut verändert sich, muss man immer mal auf den Magen-Darm-Trakt schauen. Überlaste ich ihn, überfordere ich ihn oder ernähre ich ihn einseitig? Das ist das Problem.
Also der Stoffwechsel, das ist das Zauberwort in dieser Sendung. Wie man den ordentlich auf Trab bringt, dazu haben wir noch ganz viele Tipps heute in der Sendung bis 12 Uhr und auf hr1.de finden Sie auch einiges dazu, zum Beispiel 10 Tipps für gesunde Haut und wir haben einen kleinen Schnelltest da, da finden Sie raus, wie alt ist meine Haut tatsächlich. Das alles auf hr1.de. Die wichtigste Zahl im Leben von Ingo Frohböse ist die 10-4. 10-4 auf 100 Meter, versteht sich, das ist seine persönliche Bestleistung, denn Ingo Frohböse gehörte in den 70er Jahren zur deutschen Sprintelite. Er war einer der besten Sprinter der Republik, sowohl im Einzel als auch in der Staffel. Viele ehemalige Leistungssportler sagen ja so, diese Zeit hat sie fürs ganze Leben geprägt. Welche Prägung haben Sie mitgenommen aus dieser Zeit?
Also würde ich auch so sagen, ich bin immer noch ehrgeizig, ich bin immer noch sehr diszipliniert und das ist etwas natürlich Eigenschaften, die man im Sport wirklich erfährt. Was ich aber auch erfahren habe, ist Sieg und Niederlage. Das heißt, ich zerbreche heutzutage zum Glück nicht, wenn mal etwas schiefläuft, wenn mal etwas völlig daneben geht. Ganz im Gegenteil sogar, daraus kann man, das weiß der Sportler, auch sehr viel Kraft schöpfen. Das heißt, ich habe also nicht nur gelernt, eben Leistung zu erbringen, das ist auch wichtig, sondern bestimmte physiologische Merkmale oder mentale Merkmale haben sich einfach geprägt. Einmal Leistungssportler bleibt immer Leistungssportler und das vielleicht sogar auch im Beruf und im Arbeitsleben.
Das heißt, man sagt gerne, dass ehemalige Leistungssportler oft auch eine große Karriere machen in ganz anderen Bereichen, weil sie, also gar nicht wegen ihrer Qualifikation, sondern...
Ja, das ist wirklich genau... Ich möchte meine Karriere nicht als groß bezeichnen, aber sie ist so gelaufen, dass ich damit zufrieden bin und genau das wollte ich auch immer erreichen. Und das ist wirklich, glaube ich, immer eine Frage auch, wie bin ich damit umgegangen, auch mit Niederlagen, die in meinem Leben natürlich auch vorkamen. Ablehnungen, schlechte Bewertungen, schlechte Gutachten, auch die habe ich alle erfahren im Laufe meiner Karriere, aber da steckt man als Spitzensportler oft leichter weg.
Mit der 10-4 sind Sie, glaube ich, damals deutscher Vizemeister geworden, ja?
Genau, 1981 bin ich deutscher Vizemeister in Gelsenkirchen im 100-Meter-Lauf geworden, geschlagen von Christian Haas. Ich weiß nicht, die Alten werden es vielleicht noch kennen. LAC Quelle führt. Keine Chance gehabt damals. Und er schlug mich auch in der Halle bei 60 Meter. Auch da bin ich Zweiter geworden. Ja, er war immer vor mir und das ist nun mal auch, das muss man auch akzeptieren. Man kann nicht immer überall der Erste sein. Es gibt in der Welt immer einen, der besser ist.
Haben Sie das Vize damals als Niederlage erlebt, obwohl es die beste Zeit war, die Sie je gelaufen sind?
Nein, zu dem Zeitpunkt nicht. Wobei ich heutzutage immer natürlich drüber nachdenke, es wäre schon schön gewesen, wenn. Ja. Ich habe mich damals natürlich gefreut, weil auch deutscher Vizemeister ist natürlich auch etwas, was mich stolz gemacht hat. Aber so ein kleiner Makel ist so im Hintergrund meines Gehirns, glaube ich, immer noch irgendwo am Grummeln.
Bisschen tut es weh bis heute. Ja. Wie oft haben Sie verzichtet auf die schönen Dinge des Lebens?
Nie.
Nur um nichts?
Nie.
Ehrlich?
Nein. Ich war ja viel auf Reisen, war viel unterwegs. Das ist ein Leben im Zeitraffer. Wir erleben in ganz kurzer Zeit extremst viel. Extreme auch, die man erlebt. Größenniederlagen besuche. Man lernt ganz tolle Menschen kennen, auch weltberühmte Sportler, die ich kennengelernt habe. Ich bin gegen Carl Lewis gelaufen zum Beispiel. Ich bin auch gegen Ben Johnson gelaufen, 1981 hier noch in Köln, der alte Dopingsünder. Das heißt, also ich habe Personen gesehen und kennengelernt, die wirklich natürlich auch für mich prägend sind und auch waren, allein das Erscheinen. Und insofern war ich als kleiner Sportler daneben stehend dann schon sehr stolz, dass ich das so im Rückblick jetzt auch nochmal betrachten darf. Ich habe auf nichts verzichtet, ganz im Gegenteil sogar. Ich habe wahnsinnig viel Inhalte in diesem Leben gehabt.
Aber schon auch sehr kontrolliert dann wahrscheinlich. Bei jedem Bissen. So eine durchzechte Partynacht in der Leistungsphase geht doch gar nicht.
Nein, oder? Das geht natürlich nicht. Das ist gar keine Frage. Aber umso schlimmer sind sie dann danach. Umso intensiver sind sie dann danach. Natürlich, wenn man da mal losgelassen wird, wie man so schön sagt. Und natürlich haben wir auch Trainingspausen. Dann beginnt das Lodderleben, was wir auch intensiv genossen haben. Und da haben wir alles nachgeholt, in Anführungsstrichen, wo wir das Gefühl hatten, das müssten wir noch holen. Ansonsten kann ich wirklich sagen, versäumt haben wir gar nichts.
Sie sagen schon wir, also auf die Dauer geht das nur gut, wenn man einen Partner findet, der ähnlich drauf
genau.
ist, oder?
Ich habe ja auch geheiratet, eine Frau, die genauso schnell lief wie ich, kann man wirklich sagen.
Deshalb sagte man das schnellste Paar Deutschlands.
Genau, das ist es, glaube ich, auch heutzutage immer noch, würde ich sagen. Ja. Meine Frau ist in der Regel noch fast sportlicher als ich. Wenn ich mit der Rennrad fahre und wir kommen oben am Berg an, weiß ich, ich bin immer Zweiter, ich bin niemals Erster.
Wieder Vize, ja.
Wieder Vize.
Gut, wenn man bei zwei Personen Vize ist, genau. Ist das ja noch...
Das ist schon tragisch. Aber Sie können sich vorstellen, bei so einer leistungsfähigen Zeitfrau, wie ich sie habe, ist ein Berg immer natürlich für mich der Super-GAU. Da habe ich keine Chance. In der Ebene ja, am Berg nicht. Wir laufen auch heute immer noch regelmäßig gemeinsam. Das ist auch, glaube ich, das Geheimnis unserer Ehe. Man muss sich das wie folgt vorstellen. Wie gesagt, wir sind seit 40 Jahren zusammen und wir laufen immer gemeinsam. Und wir beginnen dann und meine Frau fängt an zu erzählen.
Beim Laufen.
Beim Laufen. Wir laufen ein ruhiges Tempo immer so, dass sie erzählen kann. Und Sie können sich vorstellen, so eine Frau hat ja viel zu erzählen, gerade wenn wir abends laufen. Ich immer meistens weniger. Mein Kommentar ist das, ja. Aber das Schöne ist, wir haben eine Stunde uns gehabt. Wir haben eine Stunde uns ausgetauscht. Sie hat mir alles erzählt, was so am Tag passiert ist. Und dementsprechend sind wir danach safe. Ja. Danach sind wir sicher. Und insofern kann man wirklich sagen, ja, das gemeinsame Sporttreiben, das verbindet uns extremst, weil gemeinsam etwas machen, zu erleben, zu genießen, das vereint uns eben sehr, sehr intensiv.
Ingo Frohböse über seine Zeit als Spitzensportler und das Geheimnis seiner Ehe.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln. Hören Sie eigentlich dann auch Musik beim Joggen? Offenbar nicht, wenn Ihre Frau dabei ist, oder wie ist das?
Ja, genau. Ich höre wirklich den Klang der Stimme meiner Frau. Das ist mir auch lieber. Weil das, was ich erfahre, ist, und das, was ich auch in wissenschaftlichen Studien wirklich analysiert habe, dass Musik auf den Ohren, und insbesondere, wenn es die Lieblingsmusik zum Beispiel ist, mein Lauftempo, mein Laufstil, mein Laufrhythmus verändert. Weil der Körper passt sich natürlich an den Rhythmus der Musik an. So sind wir gestrickt. Das heißt also, unterbewusst verändere ich quasi mein Lauftempo, was ich an sich gar nicht möchte. Und dementsprechend lasse ich also die Musik von den Ohren, weil es ein externer Einfluss ist, der mich normalerweise verändern würde. Ich höre mir lieber die Musik der Natur an, das Rauschen der Blätter, das Quieken der Enten. Da habe ich viel, viel mehr von, weil es eben meinen Rhythmus, mein Tempo, meine Belastung einfach nicht modifiziert. Und das überlasse ich lieber mir.
Und im Fitnessstudio, wo es nichts zu hören gibt, außer das Schweißstöhnen von den anderen Leuten, hören Sie da Musik?
Nee, da gehe ich gar nicht hin.
Da gehen Sie gar nicht hin.
Da gehe ich gar nicht hin. Das heißt also, ich mache mal meine Übungen alleine mit meinem eigenen Körpergewicht. Das ist ja für mich ausreichend. In meinem Alter sowieso habe ich viele Möglichkeiten. Ich weiß auch zum Glück, wie es natürlich geht. Und dementsprechend mache ich quasi alles zu Hause auf einer schönen Isomatte und mache dort meine Übungen.
Gut, dann hat der erste Musikwunsch also gar nichts mit Sport zu tun. Adele spielen wir jetzt für Sie. Warum?
Ja, Adele ist wirklich allein von der Stimme und von der Intonation für mich ein Genuss. Royal Albert Hall, live muss man das Konzert gesehen haben. Und wenn man das gesehen hat, weiß man, was Musik bedeutet. Also ist ein Genuss, nicht nur in meinen Ohren, sondern es erreicht mich tief in meiner Seele.
Ich hätte gedacht, das höre ich beim Joggen, da komme ich genau in den richtigen Rhythmus rein, ganz falsch.
Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Für mich ist Musik etwas anderes. Für mich ist Musik, mich hinzusetzen, Augen zu schließen und dann in Muße und Ruhe etwas zu genießen.
Also Augen zu. Rolling in the Deep für Ingo Frohböse.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't ever
Ingo Frohböse macht sehr große Versprechen. Tag für Tag besser aussehen. Wer will das nicht? In seinem Buch findet man ein paar Ernährungstipps und Rezepte, ein paar Turnübungen und Ratschläge. Auf den ersten Blick alles nicht neu, aber kommen wir zu dem Gedanken dahinter. Also, Sie wollen unseren Stoffwechsel auf Trab bringen. Mhm. Das müssen wir ein bisschen erklären. Viele verwechseln da gerne Stoffwechsel und Verdauung. Was ist der Unterschied?
Ja, Stoffwechsel ist viel, viel mehr als Verdauung. Verdauung, denken wir immer nur an das Endprodukt. Das ist aber falsch. Stoffwechsel ist letztendlich das, was den Körper versorgt, was jede einzelne Zelle versorgt mit Energie. Die Vitalstoffe und Nährstoffe, all das ist Stoffwechsel und auch die Entsorgung, der Verbrauch dessen. Und dieser muss natürlich dann gereinigt abtransportiert werden. Auch das ist Stoffwechsel. Das heißt, Versorgung und Entsorgung für jede einzelne Zelle, das meint Stoffwechsel. Und irgendwann folgt aus dem, was wir dann gegessen haben, ein Endprodukt. Das hat aber nichts mehr mit Verstoffwechseln zu tun. Das ist der Rest, der ungenutzt einfach dann im Porzellan landet.
Also Verdauung ist im Magen und Stoffwechsel ist überall, in den Muskeln, im Gehirn.
Jede einzelne Zelle hat ihren eigenen Stoffwechsel. Wir haben ja 60 Billionen davon. Das heißt, wir haben einen Zellstoffwechsel, wir haben aber einen Gehirnstoffwechsel, einen Leberstoffwechsel, einen Nierenstoffwechsel. All das ist Stoffwechsel. Und nur wenn dieser funktioniert, wird unsere Zelle vital, leistungsfähig sein und damit wir, wird unsere Haut vernünftig aussehen, unsere Augen glänzen, wir leistungsfähig bleiben, unsere Muskeln wachsen, unser Herz schlagen. Nur wenn der Stoffwechsel funktioniert, geht letztendlich es in die richtige Richtung.
Und dann empfehlen Sie zum Beispiel 2 bis 3 Tassen grüner Tee am Tag.
Ja, was steckt dahinter? Also das, was ich gerne sagen möchte, ist, dass wir Angriffe haben, die aus dem Körper herauskommen. Es gibt ja Angriffe, die wir oxidativen Stress nennen. Und dieser oxidative Stress ist letztendlich ein Terrorist, der im Körper bei uns allen herumschwimmt, der letztendlich aus einer elektrischen Reizung von einer Zelle resultiert und das bleibt als Abfallprodukt über. Also ein kleines Atom, was, wenn es herumschwirrt, unkontrolliert jede Zelle schädigen kann, wie ein Bombenangriff auf eine Zelle. Dieses muss eingefangen werden. Und das, was wir letztendlich zum Beispiel über bestimmte Getränke, unter anderem auch über den grünen Tee machen, ist, dass wir hier Schutzmechanismen aufbauen, das Immunsystem stimulieren und dementsprechend quasi uns einen inneren Schutzschild aufbauen, der eben nicht nur gegen Viren und Bakterien aktiv ist, sondern auch aus dem Innen heraus hier eine Abwehrmaßnahme darstellt. Das bedeutet also, dass wir Alterungsprozesse reduzieren, indem wir bestimmte Prozesse eben wie beim grünen Tee, der viele, viele schöne Baustoffe und Vitalstoffe beinhaltet, einfach trinken. Das ist also ein Schutz.
Viele Leute kaufen sich extrem teure Cremes, um den Alterungsprozess der Haut zu reduzieren. Sie sagen, ein Tässchen Tee bringt mehr als eine teure Creme?
Das kann ich Ihnen sagen. Faltencreme reduziert die Faltentiefe um 0,0001 Millimeter. Das sieht man noch nicht einmal. Das heißt, man kann sich das wirklich sparen. Die Industrie sagt uns zwar etwas anderes, aber Sie können sich vorstellen. Nehmen wir mal, wenn Sie nur außen schmieren, ist so, als wenn Sie Ihr Auto polieren, Sie außen quasi ein wunderbar lackiertes, hochpoliertes Auto haben, aber innen drin eben einen Motor haben, der ständig stottert. Dann kriegen Sie keine PS auf die Straße. Und das Gleiche ist letztendlich auch das, was wir mit unserer Schönheit, mit unserer Regeneration, unserer Beauty haben. Das bedeutet, nur wenn wir von innen heraus arbeiten, nur außen am Chassis etwas tun, das bringt langfristig nichts. Von innen heraus. Und deswegen heißt es, Schönheit kommt von innen.
Interessant finde ich Ihre These, lieber ein bisschen pummelig, aber fit sein, als schlank und gar nicht fit. Das beruhigt bestimmt viele. Also ein paar Pfund zu viele finden Sie gar nicht schlimm.
Nee, ich sage lieber moppelig und fit als schlank und unfit, wie wir in Köln sagen. Moppelig ist ja ein wunderbarer Begriff.
Ja.
Ja, moppelig heißt, dass man lieber ein paar Kilo haben. Das, was mir auch wirklich, und da sieht man ja draußen auf den Straßen, man sieht ja wirklich relativ abgemagerte Menschen, gerade Mädchen, junge Mädchen da draußen rumlaufen, deren Leistungsfähigkeit ja gar nicht mehr vorhanden ist, weil sie zum Beispiel durch das ständige Huggern ihre Muskulatur völlig abgewirtschaftet haben. Der Körper treibt ja Selbstkannibalismus, wenn man ihm zu wenig Energie zuführt. Und das sehe ich da auf der Straße. Also Menschen, die viel zu wenig essen. Und die haben überhaupt keine Leistung. Da sind mir jene lieber, die etwas mehr Speck auf den Rippen haben, die aber noch einen leistungsfähigen Motor haben, einen leistungsfähigen Stoffwechsel haben, weil die mehr PS auf die Straße bringen. Heißt also, ja, lieber ein paar Fünchen zu viel als absolut zu wenig. Denn absolut zu wenig ist genauso falsch wie Übergewicht.
Sie können jetzt mit ein bisschen Glück ein Exemplar des Buches Die Beauty-Fitness-Formel gewinnen. Quizfrage: Was war Ingo Fröböses persönliche Bestzeit auf 100 Meter? Haben wir drüber gesprochen. 0800 155 4x die 1. Sie können uns anrufen. 0800 155 4x die 1. Oder Sie versuchen es bei uns im Netz auf hr1.de. Die Sporthochschule Köln ist eine wahre Talentschmiede. Viele erfolgreiche Sportler haben dort studiert. Die kann natürlich Professor Frohböse nicht alle persönlich kennen, aber bei diesem allem erwarte ich das schon. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Hallo.
So schnell kann er Sie nicht erkennen.
Nee, ich habe nichts erkannt.
Hallo. Helfen Sie ein bisschen. Wer könnte da am Telefon sein?
Ein kleiner Turner.
Ah, Fabian, du bist es. Grüß dich, Fabian, hallo. Ja, das ist ein kleiner Turner. Aber ich dachte, grüße dich.
Hallo. Also, der Kunstturner Fabian Hambüchen aus Wetzlar, unser Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rio. Schön, dass Sie am Telefon sind.
Freue mich auch total.
Erzählen Sie uns, an was denken Sie zuerst, wenn Sie an Professor Frohböse denken?
Ja, gut. Also eigentlich kennt man ihn ja nur aus dem Fernsehen. An der Sporthochschule sieht man ihn seltener.
Erzähl das doch nicht.
Wir laufen uns ja immer über den Weg und genau. Er ist und bleibt eine Koryphäe, ganz klar. Aber ansonsten erinnert mich eigentlich immer nur an nette Geschichten, die wir so gemeinsam erlebt haben. Und insofern alles durchweg positiv.
Weißt du was, wir haben mal eine für Sportschlau, für mein ARD-Morgenmagazin, haben wir beide mal eine gemeinsame Sendung gemacht, wo es um Turnen ging. Und wir eingestiegen sind, wir mit einem Kopfstand eingestiegen. Und Fabian, der macht das natürlich so einfach. Und ich hatte so einen hochroten Schädel. Und wir sollten dann, als wir hochkamen, uns unterhalten. Und ich konnte nicht reden danach, ja. Weil ich lag, war das zu tun.
Dann habe ich das übernommen.
Genau. Das war so ein Erlebnis, was wir gemeinsam hatten. Also vielen Dank. Fabian ist mir natürlich auch als herausragender Sportler bekannt, aber auch das, was ihn ja auch so wertig macht, und das ist, glaube ich, auch das, weshalb sie ihn hier ausgewählt haben, ist, dass er eben wahnsinnig populär ist und auch menschennah ist. Und das ist ja, man kann ja mit dem quatschen überall. Und das sieht man auch auf dem Campus. Jeder Student kennt ihn und jeder kann auch mit ihm quatschen. Und das ist wirklich das Schöne daran.
Die Aufnahmeprüfung an der Sporthochschule gilt ja als ziemlich schwer, weil man eben in allen Disziplinen getestet wird, nicht nur in der eigenen. Was ist Ihnen denn am schwersten gefallen damals bei der Aufnahmeprüfung? Als Turner, klar, aber die anderen Sachen?
Ja, Schwimmen, Leichtathletik ist halt wirklich nicht das, was ein Turner kann. Schwimmen sowieso nicht. Also die Wasserlage ist eher senkrecht als waagerecht. Deswegen ist es schon sehr hart gewesen. Aber ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Also viele gehen ja dahin und denken, ja, man macht das so locker. Aber man muss sich schon ein bisschen vorbereiten. Ja, aber dann in den ersten Semestern hast du ja dann nochmal intensiver Schwimmen und Leichtathletik als Kurse. Und da ging es echt in die Vollen. Also 200 Meter kraulen hört sich zwar nicht viel an, aber für einen Turner ist das... Das ist echt die Qual. Also ich habe ja viel Kraft in den Armen, aber das reicht da nicht.
Man ertrinkt da fast. Ich habe das gesehen. Oft wirklich ist es so, dass dann wirklich gerade Spitzensportler, auch die sehr spezifisch ja trainiert sind, dann bei den allgemeinen Übungen zwangsläufig Probleme haben müssen. Das geht fast gar nicht anders.
Und beim Uni-Alltag, ist das wirklich so, wie man sich das so ausmalt? Ein ganzer Campus nur mit durchtrainierten, schönen Körpern?
Ja, Sie wissen gar nicht, was das für ein Druck für so einen Professor ist. Das kann ich Ihnen sagen.
Fabian Hambüchen, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben.
Fabian, danke, mach's gut. Tschüss.
Ja, gerne.
Ciao.
HR1 Talk.
Professor Ingo Frohböse will die Deutschen vom Sofa holen. Der neueste Schrei, der uns motivieren soll, sind ja diese Fitness-Tracker am Handgelenk. Was halten Sie von denen?
Also es sind wirklich natürlich erstmal ein Modegag. Das sieht man ja. Das heißt, man kann sich damit wunderbar als sportlicher Mensch darstellen, wenn man schon mal einen Fitness-Tracker hat. Das reicht aber nicht aus, das sage ich Ihnen, wenn man nur mal auf der Couch liegen bleibt. Vor allen Dingen sind diese kleinen Dinger ja wie Terroristen, die sagen einem, was man nicht tut. Mhm. Und insofern nicht ganz unproblematisch. Aber sie helfen mich natürlich gerade so ein bisschen zu motivieren, weil sie mir sagen, okay, du hast zum Beispiel etwas erreicht, du hast das und das getan. Und man bekommt ja sogar abends eine Medaille verliehen, wenn man etwas erreicht hat. Kann man darüber streiten, ob das sinnig ist oder gut ist, aber grundsätzlich ja, es gibt erstmal eine gewisse Motivation. Gerade für Anfänger auch. So ein bisschen die Reflexion oder auch die bewusste Wahrnehmung, wie stehe ich eigentlich und wo stehe ich überhaupt, das weiß man ja nicht.
Ach, das Ding macht doch immer schlechtes Gewissen, oder? Du hast heute 1000 Schritte weniger gemacht als gestern.
Ja, aber die meisten Menschen können sich ja gar nicht einschätzen. Ich glaube, dass viele sich völlig überschätzen bei ihrer körperlichen Aktivität. Die meisten Menschen gehen zum Beispiel aktuell etwa zwischen 4.000 und 5.000 Schritten pro Tag. Mehr ist das nicht. Und das ist nicht so viel, aber die meisten Menschen, oh, ich war bestimmt heute 6.000, 7.000, 8.000. Nein, es ist in der Regel weniger. Und wenn man das mal so eine Woche macht, dann weiß man ungefähr, wie man so im Mittel liegt. Man eicht sich also quasi.
Wie viele Schritte sollte man machen am Tag?
Die Literatur und die Weltgesundheitsorganisation sagt ja im Augenblick, etwa zwischen 8.000 und 10.000 Schritten sollten es schon täglich sein. Ist gar nicht so einfach. Wenn man das nicht ganz zielgerichtet macht, dann liegt man daneben. Kinder sogar ein bisschen mehr, etwa 12.000 bis 14.000 Schritte, die machen ja sowieso kleinere Schritte, das kann ein bisschen mehr sein. Und auch da scheitern die meisten Menschen. Also nochmal zurück zu Ihrer Frage, Trecker, brauche ich sie ja oder nein? Ich könnte sie als Anfänger unter motivatorischen Aspekten schon schon gebrauchen. Auch so ein bisschen, um ein Körperwahrnehmungskonstrukt Hilfestellung zu bekommen. Aber Fortgeschrittene brauchen es in der Regel nicht. Vielleicht höchstens ein Herzfrequenzmesser, der mir so die körpereigenen Signale zur Trainingssteuerung gibt. Aber ansonsten sind sie eher meines Erachtens ein Modegag, weil, und jetzt kommt die schlechte Botschaft von mir, erstens messen sie nur das, was messbar ist. Nicht, weil es Sinn macht, das ist schon mal das Erste. Weil eben wir keine anderen Messmöglichkeiten haben. Und das Zweite ist, wir lassen Laien plötzlich mit Messwerten alleine, die sie möglicherweise irritieren. Weil man muss sie ja auch interpretieren können. Und das können die meisten eben nicht. Und das ist an sich so das, die Lücke, die, man da, die ich darin sehe.
Was man noch alles machen kann, um fit zu sein, darüber reden wir in dieser Stunde. Ingo Frohböse, Sie haben es gemerkt, ist ein absoluter Medienprofi. Er kann seine wissenschaftlichen Erkenntnisse so einfach ausdrücken, dass sie jeder versteht. Deshalb haben wir Sie auch eingeladen, damit es nicht so abstrakt ist. Wird das von anderen Wissenschaftlern auch manchmal belächelt?
Wir Professoren können uns natürlich sehr schön immer hinter unseren Fremdworten verstecken, unseren wissenschaftlichen Studien verstecken. Wobei das Verstecken vielleicht das falsche Wort ist. Wir haben wirklich herausragende Wissenschaftler, auch in meiner Disziplin, das muss ich sagen. Und dazu gehöre ich nicht. Ich bin jener, der eben nicht herausragende Wissenschaft betreibt, gerade Grundlagenforschung. Forschung betreibt, sondern ich bin eher anwendungsorientiert unterwegs. Also anwendungsorientierte Forschung. Das bedeutet, ich versuche also Programme so zu entwickeln, zu überprüfen, zu evaluieren, wie wir das in der Wissenschaft sagen, dass sie bei Menschen ankommen und ihnen Nutzen stiften und bringen. Und das wird natürlich eher als Forschung zweiter Klasse auch oft bezeichnet, weil wir natürlich direkt am Menschen oft Schwierigkeiten haben, auch den hohen Standard wissenschaftlicher Studien überhaupt zu entsprechen. Wir in Köln sagen ja, jede Jeck ist anders. Und Menschen sind nun mal nicht wie Labormäuse zu betrachten, die man sehr schön standardisieren kann, sondern Menschen sind und bleiben Menschen. Und dementsprechend, ja, ich werde schon ein wenig belächelt, weil ich viele simplifiziere.
Das ist die große Kunst der Reduktion, eben auch nicht einfach. Und für uns im Radio ist das super. Auch zum Beispiel für den HR1-Fragebogen, der kommt nämlich jetzt. Mein schönstes Privileg als Sportwissenschaftler ist,
dass ich Sport treiben darf. Ja, unter wissenschaftlichen Aspekten, wer darf das schon?
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ich glaube 1,30.
Meine schönste Reise war?
Ich fahre am liebsten zum Gardasee und da fahre ich immer gerne hin und das ist für mich jedes Mal eine der schönsten Reisen, jedes Jahr aufs Neue.
Stolz bin ich darauf.
Auf meine Frau, die ist super.
Mein Lieblingsessen?
Rheinischer Sauber.
Ich wusste, dass jetzt ein kölsches Gericht kommt. Sie sind doch alle gleich. Ich hasse es, wenn...
Wenn Intoleranz mir gegenüber prallt und wenn ich also intolerante Menschen sehe.
Glück bedeutet für mich...
Mit meiner Frau auf dem Rennrad einen Berg zu erklimmen.
Das Schwierige an der Demokratie ist...
Sie durchzuhalten.
Bereut habe ich...
Nicht deutscher Meister geworden zu sein.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Albert Einstein.
Okay. Ich habe Angst vor...
Den Despoten dieser Welt.
Treue?
Bin treu bin ich, brauche ich, liebe ich und lebe ich.
Mein Lieblingsfilm...
Ja, ich bin unheimlich gerne bei Dick und Doof. Und Dick und Doof liebe ich, weil die bringen mich sowas von zum Lachen. Ich kenne die ganzen Schwarz-Weiß-Formate und ich schaue sie mir immer wieder an, wenn sie auftauchen.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Ingo Frohböse. Vielen Dank. Und jetzt gibt es den nächsten Musikwunsch. Wir haben Phil Collins für Sie, In the Air Tonight. Warum dieser Titel?
Wunderbar. Ich habe vor 2 Jahren live ihn gesehen. Still alive. Also ich bin immer noch am Leben, hat er gesagt. Und das sind so Highlights, die ich mein Leben lang immer mit mir herumtrage.
Phil Collins für Ingo Frohböse. Wie gesund lebt Deutschland? Diese Frage untersucht Professor Frohböse jedes Jahr für eine private Krankenversicherung. Und das Ergebnis? Die Hamburger und die Sachsen sind angeblich die gesündesten und Schlusslicht sind die Hessen? Ach herrje. Nur 7% der Hessen haben angeblich einen gesunden Lebensstil. Also wenn das stimmt, ist mein Freundeskreis nicht repräsentativ, oder?
Ja, zum Glück gibt es Ausnahmen, das sage ich Ihnen. Also wir haben ja, ich mache das, wie gesagt, ja regelmäßig immer und das seit 5 Jahren. Und leider wird es immer schlimmer, das muss ich wirklich sagen. Habe ich vor einigen Jahren noch etwa 12-15% gehabt, die es erfüllen, diese gesamten Parameter. Und diese Parameter sind Bewegung, Ernährung, Stress, Alkohol und Rauchen. dann sind es mittlerweile nur noch 8% der Deutschen, die alle Gesundheitsparameter ausreichend erfüllen, wobei ich wirklich eine ganz niedrige Hürde gesetzt habe. Zum Beispiel eben die 10.000 Schritte pro Tag, zum Beispiel eben Obst und Gemüse täglich, zum Beispiel eben nicht zu rauchen, zum Beispiel eine bestimmte Alkoholmenge nicht zu überschreiten. Und da sind die Hessen leider eben im Durchschnitt nicht gut. Und das bedeutet, dass ich mir natürlich, wenn ich mir die Frankfurter Szene anschaue, schon mal Gedanken mache, was laufen da vielleicht doch für sehr viel inaktive Menschen rum, weil gerade auch das Bankenviertel ist da nicht zwar charakteristisch, aber es prägt so ein bisschen natürlich das Bild dieser Stadt. Und insofern kann man sagen, ja, dort sind viele Sitzzeiten, Sitzungszeiten natürlich,
ja,
auch.
Okay.
Das kann man ja wirklich sagen. Und leider diese Sitzzeiten machen das Ganze ja problematisch. Und auch natürlich dann die Zeiten des doch oft nicht sehr guten Essens, gerade auch während der Arbeitszeit. Und das, was ich auch festgestellt habe, ist gerade, dass die guten, situierten, studierten Menschen sehr gerne auch zum Alkohol greifen. Man belohnt sich gerne am Abend dann mit einem guten Rotwein, den man sich ja leisten kann. Und dementsprechend ist das ja mittlerweile auch ein Kulturgut des Mittelstandes geworden, einen schönen Rotwein zu trinken. Und insofern muss man wirklich sagen, viele Parameter sind so im bürgerlichen Mittelstand eben nicht sehr gesundheitsorientiert, sondern man leistet sich das eben.
Also die These, je wohlhabender jemand ist, desto gesünder lebt er, die ist falsch, würden Sie sagen?
Würde ich fast so sagen. Zwar hat er ein besseres Bewusstsein, aber in einigen Punkten, wie zum Beispiel im Konsum von eben Luxusprodukten, schlägt er schon mal richtig zu.
Ja, ich weiß nicht, wie ernst ich solche Statistiken nehmen soll. Sind das signifikante Unterschiede oder sind das so minimale Unterschiede und dann wird halt irgendwie eine Rangfolge draus gepresst?
Also letztendlich haben wir repräsentativ natürlich gemacht, aber Sie haben schon richtigerweise gesagt, es ist natürlich niemals absolut repräsentativ. Wir machen ein Ranking, da sind die Zahlen niemals so, dass man sagen kann, okay, wir haben wirklich den gesamten Überblick über ganz Hessen, über ganz Sachsen, sondern es sind Tendenzen, so können wir sie beschreiben. Es sind keine Signifikanzen, die wir daraus pressen und rausquetschen können. Aber im Laufe der letzten Jahre, und wir haben ja mittlerweile 10.000 mittlerweile analysiert, da können wir schon sagen, es gibt Trends. Also der Trend ist immer, leider geht es nach unten. Das Gesundheitsverhalten wird immer schlechter und es gibt regionale Unterschiede.
Gut, vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass es in Hessen mehr Büroarbeitsplätze gibt als in anderen Bundesländern. Kann ja sein. Dann gucken wir auf die Büroarbeitsplätze. Also wie soll man sich verhalten, wenn man 8 Stunden im Büro sitzen muss?
Das war schon die falsche Frage. Es muss heißen, nicht im Büro sitzen, sondern man kann auch im Büro stehen.
Okay,
ja? Akzeptiert. Ja, ja, schauen Sie mal, wir beide könnten doch im Stehen telefonieren.
Ja.
Wir beide können doch das Treppenhaus gehen. Wir beide können doch letztendlich auch mal in der Mittagspause eine kleine Runde machen. Wir können doch auch mal das Auto nicht auf dem Parkplatz direkt vor der Tür stehen lassen, sondern freuen uns darüber, dass er möglicherweise weit weg ist. Wir können doch aus der Bahn eine Station eher aussteigen. Es gibt doch so unheimlich viele Bewegungspunkte, die wir sammeln können. Nur wir tun's nicht. Wir müssen einfach hingucken, stehen aber stundenlang vorm Fahrstuhl und sagen, boah, wann kommt der denn endlich? Also Wartezeiten kann man doch wunderbar zu Aktivitätszeiten nutzen.
Ingo Frohböse über Bewegung im Büro.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln. Sie haben es gerade schon angedeutet, wenn Sie mit Ihrer Frau in Urlaub fahren, ist das dann wirklich Urlaub oder eher ein Trainingslager?
Das fragen uns auch viele. Ich habe manchmal wirklich auch das Problem, wenn das Wetter zu schön ist, dann werden wir natürlich animiert, sofort natürlich in die Natur zu gehen. Und wir nutzen die Natur und erleben die Natur immer sehr aktiv. Entweder gehen wir wandern oder wir fahren Mountainbiken oder wir gehen Rennrad fahren oder sind mit dem Medium Wasser in Konfrontation. Das heißt also, wir machen immer etwas aktiv. Körperlichkeit und Sport ist für uns aber kein Sport oder Training in dem Sinne, sondern ist letztendlich für uns der Genuss, Körperlichkeit und viele andere Empfindungen miteinander zu verbinden. Nämlich wir lernen plötzlich Stille kennen, die oben auf dem Berg sonst niemals erfährt. Wir kommen in Gegenden, wo sonst niemand hinein. Wir haben also wirklich Erfahrungen, die sind so intensiv und vor allen Dingen die Gemeinsamkeit ist dann so tief, dass wir wirklich sagen können, es hat richtig Spaß gemacht. Das heißt also, ja, für viele ist es ein Trainingslager, für uns ist es Genuss.
Dann haben wir jetzt den nächsten Musikwunsch für Sie. Simply Red mit Holding Back the Years.
Ja. Yeah.
Waren Sie da auch mal auf dem Konzert?
Ja, Holding Back the Years. Habe ich hier in einem alten Kölner, auch Arena, damals hieß sie noch nicht Arena, das war auch wunderbar.
Für Ingo Frohböse. kommen wir nun zu einem Thema, mit dem sich die meisten Deutschen immer wieder mal beschäftigen. Und meistens endet es im Frust. Die Frage, wie kriege ich ein paar Kilo runter? Es gibt Abertausende von Diätplänen. Viele sind Unfug, manche funktionieren. Aber spätestens nach 3 Monaten ist dann wieder alles auf den Rippen, der berühmte Jojo-Effekt. Professor Ingo Frohböse, was läuft da schief?
Wir haben den Körper nicht mitgenommen. Wir müssen uns vorstellen, wir haben etwa alle 200 Milliarden Fettzellen. Auch wir beide, obgleich wir rank und schlank
sind. 200 Milliarden?
Ja, klar. Und die sagen jeden Tag, wo bleibt das Futter? Und das Problem ist, dass diese Fettzellen immer da sind. Und auch wenn wir diäten und außerdem Fettzellen eben zu wenig geben, dann wehren die sich. Und vor allen Dingen, wenn wir zu wenig essen, müssen wir auch andere Funktionen erfüllen, die dem Körper an sich, wenn er die Energie nicht bekommt, nicht möglich werden. Und dementsprechend rächt er sich dahingehend, dass er seine Funktion einfach runterfährt und seine Leistungsfähigkeit runterfährt. Und wenn wir dann wieder zur Normalität übergehen, normal essen, das ist der Jojo-Effekt. Das heißt also, im Anschluss an die Diät, insbesondere wenn ich zu wenig gegessen habe, und das ist der größte Fehler, den die meisten Menschen, sie essen einfach zu wenig in der Diät, dann wehrt der Körper sich und dann schlägt der Jojo-Effekt zu.
Also, wir haben ja gehört, Sie sagen lieber ein Pfund zu viel als schlank und schlapp. Wo ist die Grenze, um zu sagen, jetzt musst du aber mal ein bisschen abnehmen?
Ja, eine Grenze ist dann erreicht, wenn es pathologische, also krankhafte Veränderungen sich daraus ergeben. Wenn der Zuckerstoffwechsel zum Beispiel aus dem Ruder läuft, wir Diabetes bekommen. Wenn der Fettstoffwechsel aus dem Ruder läuft, wenn die Gelenke darunter leiden, man Arthrosen bekommt, wenn der Rückenschmerz zuschlägt. Das heißt also, dass wir durch bestimmte Übergewichtsprobleme sekundär dann andere Erkrankungen bekommen, dann wird es eben zu einem Problem. Also die Krankheit ist dann letztendlich spätestens das Signal, du musst dich ändern, du musst deinen Lebensstil modifizieren.
Gut, Diäten sagen, sie bringt nichts. Nee. Du musst also was tun. Ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr bewegen. Mhm. Ist es so einfach?
Ja, jetzt sind wir wieder beim Stoffwechsel. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, aber es gibt 3 Hauptthemen. Im Mittelpunkt steht auch hier der Stoffwechsel. Ich muss den Stoffwechsel zu meinem besten Freund machen. Er muss zu einem guten Futterverwerter werden. Den kennen wir ja alle. Das bedeutet also, ich muss einen Verbrennungsmotor haben, der auch wenn ich nichts tue, wenn ich keinen Sport treibe, mehr Energie verbrennt, auch auf der Couch. Also 168 Stunden pro Woche mehr verbrennt. Dazu brauche ich 2 Dinge. Ich brauche mehr Hubraum. Also das heißt mehr Muskelmasse, weil die Muskulatur das wichtigste Stoffwechselorgan ist und auch den Zucker auffrisst, die Energie auffrisst, wenn ich auf dem Stuhl sitze. Erster Punkt. Zweitens, ich muss mehr Kraftwerke in die Zellen hineinbringen, habe ich mehr Brennöfen, sogenannte Mitochondrien, so heißen die. Und da kann man sich vorstellen, wenn jede Körperzelle mehr Brennöfen hat, dann verbrennt sie auch mehr Energie. Und das mache ich über Ausdauertraining. Also eine Kombination von Muskeltraining und Ausdauertraining verleiht dem Körper mehr Hubraum und PS. Und das wissen wir vom Auto. Haben wir mehr Hubraum und PS, verbrauchen wir einfach mehr Energie selbst im Leerlauf. Und das dritte, der wichtigste Tipp ist für mich bezogen auf die Ernährung. Bitte verzichtet auf alle Zwischenmahlzeiten. Mümmelt nicht den ganzen Tag, sondern esst 3 Hauptmahlzeiten. Morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, abends eiweißreich mit 4 bis 6 Stunden Pause. Wenn man diese 3 Dinge betrachtet, macht man alles richtig.
Der neueste Schrei bei diesem Thema ist das sogenannte Intervallfasten.
Ja.
Ist das eine Modewelle oder mehr? Also 8 Stunden darf man essen, so viel man will, auch so viel süß man will, alles was man will und dann 16 Stunden gar nichts.
Ja, also das hält man nicht lange durch, das sage ich Ihnen. Weil das schafft man nicht. Aber Intervallfasten per se ist nicht das andere, ist nichts anderes, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Auch 4 bis 6 Stunden Pause ist schon ein Fasten. Weil auch da kommt der Körper schon in einen Zustand des Nüchternseins. Aber Intervallfasten ist gerade begrenzt. Das hält sonst niemals durch, 16 Stunden nicht zu essen. Ist letztendlich wirklich eine mögliche Strategie, mal eine Bewusstheit wieder zu bekommen. Auch eine, dass man nicht immer essen muss. Und so reguliert man sich ein wenig runter. Aber dann in den anderen 8 Stunden alles hineinzuschaufeln, ohne dass man auf die Qualität achtet, kann auch nicht die richtige Strategie sein. Also ich würde mir wünschen, das in den Alltag völlig normal zu integrieren. Also wenn, dann eben mit 3 Mahlzeiten zwischen dann immer 4 bis 6 Stunden Pause oder wie ich das oft mache, morgens zu frühstücken und abends zu essen. So hat man immer in 12 Stunden Rhythmen bei 2 Mahlzeiten. Das ist eine Strategie und das mache ich 1 bis 2 Mal pro Woche und das reicht aus für mich, um mein Gewicht zu regulieren.
Also abnehmen ohne Bewegung geht nicht.
Nee. Es geht aber auch ohne Ernährung natürlich nicht. Am besten nimmt man über die Ernährung ab. Das geht am schnellsten, weil man dadurch Kalorien einspart. Nicht zu wenig und nicht zu viel. Aber Gewicht halten geht nur über Bewegung. Weil Sie können irgendwann gar nicht mehr so wenig essen, dass Sie das Gewicht halten würden. Das bedeutet also, um gerade das Gewicht zu stabilisieren, je älter man wird, umso mehr wird die Bewegung in den Alltag integriert oder auch als Training wichtiger.
Dann reden wir gleich nochmal über die richtige Bewegung. Ingo Frohböse in hr1. Inzwischen sind wir so gut wie überzeugt, Sport treiben ist gesund, wer regelmäßig Sport macht, der lebt länger, ja, wer will das nicht. Der Haken ist natürlich nur, diese zusätzliche Lebenszeit, die geht halt für den Sport wieder drauf. Sportwissenschaftler Ingo Frohböse, also was soll jemand tun, der nun wirklich keinen Spaß daran hat?
Ja, das verstehe ich total. Und es muss auch nicht immer Sport sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Körperzelle weiß ja nicht, ob wir in irgendeinem Trainingsanzug durch die Gegend dackeln oder ob wir es im Kostümchen letztendlich auf der Treppe machen. Es geht um Bewegung. Und Bewegung so häufig wie möglich in den Alltag integriert, ist mindestens genauso gut, wie dreimal pro Woche Sport zu treiben. Bei mir geht es, oder ich finde, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Jeden Tag eine kleine Sport-Bewegungseinheit ist viel besser als einmal am Wochenende intensiv. Das bedeutet, Bewegungspunkte des Alltags sammeln. Immer hinschauen, wo kann ich letztendlich eine Belastung für mich selber schaffen. Es gibt so ein schönes Motto, was ich immer wieder, make your day harder. So ein bisschen, ja,
hört sich komisch. Ja, da sind wir wieder bei der Wehrsportgruppe. Kalt duschen und hart.
Das kriegen Sie
die Leute nicht überzeugt.
Nein, ich weiß ja, was Sie meinen. Es muss ja immer ein bisschen Genuss dabei sein. Aber such bitte Bewegungen des Alltags, da muss es auch nicht immer Sport sein. Bewegungsreize des Alltags gibt es so unheimlich
viele. Also Treppe steigen statt Fahrstuhl fahren.
Ja. Was noch? Das heißt, Wege zurückzulegen, eben einkaufen zu gehen, Rad zu fahren, das auch mal wirklich zu nutzen. Und nicht immer nur die E-Mobilität immer nur zu betrachten, die uns noch mehr Bewegung abnimmt. Aber grundsätzlich heißt es, wir sind Bewegungssäugetiere, so sind wir geboren. Und dementsprechend dürfen wir letztendlich uns nicht darauf beschränken und sagen, denn Oma hat immer gesagt, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Und das gilt insbesondere für den Körper und den Geist. Also nutzen wir ihn doch. Und das ist das beste Argument doch, was man tun kann. Denn, Sie wissen, Sportler leben nicht länger, die sterben aber gesünder. Und genau das wollen wir doch.
Na super. Oder man muss halt einfach den Sport finden, der einem wirklich Freude macht.
Ja, das muss man sowieso.
Mit Geselligkeit verbinden.
Das muss man sowieso. Ich glaube, dass, und da ist der Vereinssport eine wunderbare Adresse natürlich. Gerade die Vereine, die wir ja überall so wunderbar organisiert ehrenamtlich haben in Deutschland, die sind sehr, und auch in Hessen natürlich, gerade wo der DOSB ja auch angesiedelt ist, die Zentrale des deutschen Sports. Das ist ja wirklich herausragend. Und da sollte man wirklich auch Möglichkeiten finden und suchen. Und dann hat man seine Lifetime-Sportart, weil man seine Gruppe gefunden hat, mit der man wunderbar kommunizieren kann. Und das ist auch das Entscheidende. Keiner Sportart hinterherlaufen, die gerade modern ist. Nein, die Lifetime-Sportart, die zu mir passt. Und das kann sich im Laufe des Lebens schon mal verändern. Am Anfang ist es vielleicht das Fitnesstraining, dann wird es möglicherweise das Rennrad und später wird es vielleicht das Walking, das Spazierengehen, das Wandern. So kann man körperliche Aktivität im Laufe des Lebens verändern, immer entsprechend seiner Bedürfnisse, seiner Neigungen und Interessen.
Ich habe so den Eindruck, die einen kommen nicht runter vom Sofa und die anderen übertreiben es kolossal. Mhm. Also 50-jährige Männer, die plötzlich auf die Idee kommen, ich muss jetzt mal eben einen Marathon laufen, um es mir zu beweisen oder was weiß ich wem, meiner Frau oder sonst wem. Mhm.
Sehe ich genauso. Noch eine Kerbe in den Colt hinein und noch ein Marathon, so kann man es beschreiben. Ja. Viele übertreiben es auch beim Sport. Ich habe immer eine Leitlinie und die sollte wirklich da draußen auch wahrgenommen werden. Wenn ich laufe, zum Beispiel morgens, dann bin ich doch nach dem Laufen nicht kaputt. Sondern wenn ich unter der Dusche stehe, pfeife ich ein Lied. Ich bin subjektiv unterfordert gewesen, wenn ich aufgehört habe. Und das ist, glaube ich, das Motto, was sich alle nehmen sollen. Nach dem Sport ist vor dem Sport. Da darf ich nicht kaputt sein, mal schon. Aber man sollte das Gefühl haben, wow, war das schön, das mache ich morgen wieder, dann war es richtig. Also oft machen wir die Dosierung falsch, überlasten, überfordern, überziehen es. Das ist falsch, dann habe ich keine lebenslange Motivation, es wirklich durchzuhalten.
Danke für den Besuch. Am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine klitzekleinigkeit auswendig aufsagt bei uns.
Ui. Das Meer ist weit, das Meer ist blau und drinnen schwimmt ein Kabeljau. Da kommt ein Hai von ungefähr, ich glaub von rechts, ich weiß nicht mehr, und frisst den armen Kabeljau, oh weh. Das Meer ist weit, das Meer ist blau und drinnen schwimmt kein Kabeljau.
Heinz Erhardt. Dachte ich es mir noch. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder es weiterempfehlen möchten, dann rate ich Ihnen dringend, die ARD-Audiothek anzuschaffen. Dort finden Sie natürlich auch den hr1 Talk oder natürlich auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Bernd, Ingo Frohböse. Danke für den Besuch bei hr1.
Sehr gerne.
hr1, genau meins.